Predigt gekommen sind und die auch heute was lernen wollen aus dem Wort Gottes. Ich habe ein gutes Thema, Angriffe auf das Christentum. Schon lange her, aber Christentum wird bekämpft, nicht nur damals in der Sowjetunion, sondern auch heutzutage durch die Moslems, die hierher kommen und die einen anderen Glauben haben. Wir sind für sie Ungläubige und so, da werden wir bekämpft auf verschiedene Art und Weise und ich werde darauf eingehen. Wir Christen leben gar nicht so sicher, wie wir denken, in unserem eigenen Land, in unserem eigenen Haus. So, da werden sogar Leute beim Beten erstochen. Auch hier in Berlin passiert, gar nicht so weit weg. Also Angriff auf das Christentum. Wahre Gläubige leben gefährlich, vor allem wenn sie ernst meinen mit ihrem Glauben, wenn sie Jesus anbeten, wenn sie mit Jesus leben wollen. Also so oberflächliche Christen, denen passiert nichts, aber den ernsten Gläubigen, die den Namen Jesus anrufen, die sich zum Kreuz Jesu Christi bekennen, die das Blut Jesu preisen, die werden angegriffen auf mannigartige Art und Weise. Also ich spreche über prophetische Themen, jetzt den ganzen Juli noch durch und wir sind in der Endzeit. Ich bin so erstaunt, ich habe diese Themen ja vor einigen Wochen, Monaten zusammengestellt, dass wir so aktuell, so up-to-date sind. In Deutschlands Krisen vorne und hinten, ich denke auch in der Politik, in der ganzen Handelsbeziehungen, da kriselt es, einer erhöht die Zölle, der andere erhöht weiter die Zölle und so schaukeln sie sich einander hoch. Wir gehen teuren Zeiten entgegen. Und meine Lieben, wir leben in einer ernsten Zeit. Am Anfang des Monats habe ich über Europa und den Antichristen gesprochen, dann über Deutschland, Syrien und Gog und Magog. Das formiert sich alles. Ganze Themen, alles, alle noch im Internet nachhören. Ich bin eigentlich froh für das Internet, dass man auch da speichern kann und die Leute können zugreifen und anonym bleiben. Weißt du, da weißt du gar nicht, wer anruft. Doch, wir sehen zwar, aber wir machen davon keinen Gebrauch. Von den Leuten, die dann anklicken und wir wissen von Bremen kommen so viel, von Berlin rufen so und so viele an, von der Schweiz so und so viele. Also das ist interessant, woher die ganzen Leute kommen, aber auf jeden Fall, sie sind froh, dass sie diese Botschaften gepredigt werden. Jemand schrieb mir dieser Tage, ich höre hier etwas, was ich noch nie gehört habe, vor allem gerade auf dem politisch-prophetischen Sektor. Zur Angriffe auf das Christentum. Auf das wahre Christentum, ganz besonders betone ich, für Leute, die ehrlich meinen mit ihrem Glauben, wenn du ehrlich bist, nicht korrupt bist, die Wahrheit liebst, so Klartext redest, du bist ein Dorn im Auge den Leuten. Einfach, die widersprechen dich und dann ist der Teufel los. Wenn du einfach dich auf die Bibel berufst, das Wort Gottes, dann bist du Fundamentalist oder ein Rassist oder ein Nazi, was auch immer du sein kannst. Verstehst du, da wirst du alles Mögliche. Was? Ja, da ist alles möglich. Alle Angriffe auf Gläubige sind satanische Angriffe, das möchte ich vorneweg herausstellen. Die geschehen heimlich, so hinterhältig, im Verborgen, so Sticheleien. Ich weiß nicht, ob du solche Sticheleien erlebst. So, bet, Bruder, bet, Schwester. Ich war schon Milchapostel sogar, weil ich den Jungen, der uns die Brotzeit immer gebracht hat, habe gesagt, bring mir Milch. Das hat er sich nicht dabei gedacht, das erste Mal, das zweite Mal. Dann, und ich habe mein Zeugnis gegeben, dass ich Christ bin, dass ich gesagt habe, du, ich, in Bayern trinken sie alle Bier, schon in aller Herrgottsfrühe. Und dann sage ich, nein, ich möchte zur Brotzeit Milch. Und dann hat er mir den Spitznamen gegeben, ich wäre Milchapostel. Also man kann sich so schnell hochentwickeln auf dem geistlichen Gebiet. Du musst nur etwas tun und dann bist du ein Verrufene. Oder als ich dann anfing, eine neue Stelle bei der Firma MAN in Augsburg, ich habe einfach am Tisch gebetet, meine Augen gefaltet und meine Augen geschlossen und meine Hände gefaltet und so weiter. Und dann kommt mein Kollege, der hat gesagt, ich habe gehört, ein Heiliger ist bei uns in der Firma. Also so schnell zu einem Heiligen hochgezüchtet. So, in der Endzeit nehmen die Spötter zu, die machen deinen Glauben lächerlich und doch respektieren sie. Und doch beachten sie irgendwo, wenn du konsequent deinen Glauben auslebst und nicht nachgibst und sagst, nee, ich stehe zu dem, was ich sage, was ich glaube, was ich lebe, ich stehe zu dem, so, da respektieren sie dich. Aber, weißt du, die Welt respektiert keine Larifari-Leute, die entschieden sind, entweder so oder so. So, man kann sich heutzutage nicht leisten, ein oberflächlicher Mensch zu sein, entweder ist man heiß oder kalt. Und sogar der liebe Gott sagt, die Lauen speie ich aus meinem Mund. Also, der Teufel versucht, die Leute nicht mehr zu foltern, zu quälen, zu Märtyrern zu machen, dann weiß er, das bringt nichts. Im Gegenteil, je mehr er die Leute verfolgt und madig macht und schlecht macht und Verruf bringt, was auch immer, Rufmord begeht, dann kommen neue Leute, interessieren sich, was ist da dran? Ist da etwas Wahres an dieser ganzen Geschichte? Und deshalb versucht er sofort hinter den Herr oder als Hinterhältiger versucht er an die Christen ranzukommen. Ihr seid ja eine Minderheit, was wollt ihr? Gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiße. Verstehst du? Die Ungläubigen wissen nicht, die denken, sie sind so viele. Aber wenn ich genau hingucke, überall finde ich Menschen, die die Wahrheit lieben, die beten, die ehrlich sind, die nur ihre Ruhe haben wollen und die gar nicht mal vielleicht in der Kirche gehen, aber ihre Bibel lesen und Familienleben pflegen und vieles andere mehr. So, der Teufel weiß, er kann mit großem Publikum und öffentlichen Skandale kann er nicht viel erreichen. Er versucht so hintenrum dieses heimliche Angehen an Christen, die Angriffe so im Verborgenen, im Stillen, so Sticheleien. Hast du schon gehört? Der betet ja auch. Oder die glaubt auch an den lieben Gott. So durch Verachtung, durch Diskriminierung, durch Ablehnung, dass sie dir aus dem Weg gehen, dass sie mit dir nichts zu schaffen haben wollen. Das sind also die Dinge, die wir als Christen erleben heutzutage. Nicht mehr als Märtyrer, dass wir gleich geköpft werden oder ins Gefängnis kommen. Nein, so hintenrum, und es tut manchmal mehr weh, als wenn sie dir einen Kopf abhauen würden. Oh, so dieses Hinterhältige, diese Verachtung, dich nicht mehr einladen zur Geburtstagsfeier, dich nicht mehr grüßen oder dich nicht mehr informieren. In dem Augenblick, wo du anfängst, ernst zu machen in deinem Leben, stößt du auf Ablehnung. Lass dich nur taufen und dann dreht sich sogar die Oma im Grab noch um, wenn es möglich ist oder möglich wäre. Fang an, von Jesus zu reden, zu bekennen, so öffentlich, ich glaube an Jesus. Entweder respektieren sie dich, aber die lassen dich dann auch in Ruhe. Mach, das ist so altmodisch, überholt, hinterwäldlerisch. Christen sind immer wieder der Verfolgung ausgesetzt gewesen in den ersten Jahrhunderten. Da wuchs die Gemeinde Jesu. Tertullian hat gesagt, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Sie wurden gehasst wegen Jesus. Echte Christen werden diffamiert. Ungläubige, die wollen dir deine Freiheit einschränken. Und wenn sie das nicht können, dann sagen sie gleich, mach das ein Christ. Verstehst du? Dann versuchen sie dir eine Moralpredigt zu halten. Und die wissen ganz genau, was ein Christ macht und nicht macht. Und so weiter. Und dann versuchen sie das vorzuhalten. Wehe, du machst einen Fehler. Ein Ohrsrutscher. Oder sagst du was Verkehrtes. So, sie wollen dir sagen, das darfst du nicht und das darfst du nicht. Sie wollen dich kontrollieren und kommandieren. Und so versuchen sie auf alle möglichen Hintertüren dich zu erreichen und einfach dich zu kontrollieren. Paulus hat die Freiheit und Christen, wir haben die Freiheit, liebe Geschwister und Freunde, wir haben diese Freiheit, unseren Glauben auszuleben, das, was wir wollen, auch zu tun. Paulus sagt, mir ist alles erlaubt. Überleg einmal, mir ist alles erlaubt. Auch das, was im Gesetz verboten ist, ist mir erlaubt. Ich kann alles machen. Aber nicht alles bessert mich, nicht alles frommt mich, nicht alles bringt mich zu Gott näher. Mir ist aber alles erlaubt. Und wir sollten also aufhören, uns was verbieten zu lassen. Von der Bibel her, von Gott her, ist dir alles erlaubt. Aber du wirst als Kind Gottes es nicht tun, was Gott beleidigt und was Gottes Namen in Verruf bringt. Du wirst es nicht tun, aber erlaubt ist es dir alles. So, wenn ich die Bibel lese und so weiter, dann sehe ich, wie die Menschen sich viel Freiheit rausgenommen haben, vor allem die Christen. Und dann sagt Paulus, und da sind einige in unserer Gemeinde eingeschlichen und die haben herausspioniert, wie frei wir sind, was wir uns leisten können und was wir uns leisten. Dann sagen sie, ja, guck mal doch die an. Und dann reden sie über dich. Aber Paulus schreibt ja im Römerbrief, ist jemand in Christus, jetzt bitte hör zu, deshalb wird es alles erlaubt. Ist jemand in Christus, so ist nichts mehr Verdammliches. Ich bin eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, ein Neues ist im Werden. Ich bin noch nicht vollkommen, aber ich bin auf dem Weg der Vollkommenheit. Das ist ein Fakt. Ist jemand in Christus, bei dem ist nichts mehr Verdammliches. Überleg einmal, egal wenn du auch schief und krumm und schräg bist, Es ist nichts mehr verdammt. Wir sind eine neue Schöpfung. Unsere Seele ist erneuert. Unser Geist wird erneuert. Und dadurch, dass unsere Seele erneuert wird, unser Geist, unsere Gedanken, unser Wille, unsere Wünsche, werden wir auch von Tag zu Tag mehr und mehr erneuert und uns in das Bild Jesu verwandeln lassen. Paulus sagt, also mir ist alles erlaubt und achte nicht auf die Spione. Paulus hat überall so Spione gehabt, in jedem Gottesdienst waren welche, sogar der Herr Jesus, welche da mitgeschrieben haben. Ihr dürft ja mitschreiben, bei mir, ich habe keine Probleme. Aber die haben mitgeschrieben, die dabei saßen und die fingen an, ja Meister, das und das hast du gesagt. Das ist ja wieder das Gesetz. Der Teufel versucht immer wieder, und da kommt er zu Jesus, dieser Schlaumeier, und sagt, bist du der Sohn Gottes? Und der Teufel kommt zu dir, bist du ein Christ? Bist du ein Heiliger? Und wir sind Heilige, wir sind Gläubige, auch wenn wir noch nicht im Himmel sind und noch nicht gestorben sind. Paulus schreibt an die Heiligen zu Korinth, und das waren die schlimmsten Leute, was Paulus einmal sagt, sowas habe ich in der ganzen, nicht einmal die Welt hat Ahnung davon, wie die skandalös leben. Aber an die Heiligen zu Korinth, an die Heiligen zu Rom, an die Heiligen zu Berlin, auch in Berlin gibt es Heilige, glaubt mir das, die mit Gott leben und die Gott an die erste Stelle stellen. Und Ungläubige fordern immer Beweise. Bist du Sohn Gottes? Deshalb dieser Angriff auf das Christentum. Bist du ein Christ? Dann musst du die Flüchtlinge lieben, dann musst du die Penner lieben, dann musst du die Gefangenen lieben, dann musst du die Züchtigen lieben. Du musst die ganze Welt lieben. Ja, du musst deine Feinde sogar lieben. Ja, steht in der Bibel. Aber weißt du, das ist etwas Einseitiges. Wenn einer mit Gott nicht leben will und nicht den Willen Gottes tun, dann bist du nicht verpflichtet, den groß zu lieben. Du sollst ihn akzeptieren als Mensch, aber nicht mehr. So, die Ungläubigen fordern gleich Beweise für deinen Glauben. Du glaubst doch an den allmächtigen Gott. Wo ist er? Deine Frau, dein Mann, dein Kind ist krank. Oder du selber bist krank, leidest selbst an unheilbarer Krankheit. Wo ist der Gott? Oder wenn Kriege sind, dann warum lässt der liebe Gott Hamburg bombardieren im Zweiten Weltkrieg? Warum ist Dresden bombardiert worden? Wenn es der liebe Gott ist und allmächtig ist, warum hat es nicht verhindert? Wer hat Hamburg bombardiert? Wer hat Dresden bombardiert? Menschen, gottlose Menschen, die aufeinander gehetzt wurden, von wem auch immer. Ungläubige Menschen fordern gleich Beweise für deine Entscheidungen. Warum tust du das? Warum gibst du den Zehnten? Warum verausgabst du dich so? Du dienst Menschen, verstehst du? Du machst alles für andere Leute. Du gönnst dir selber nicht einmal Freizeit. Die kommen mit all diesen Argumenten, Angriffe auf das Christentum. Ist manchmal so hinterhältig. Sollte Gott gesagt haben? Das ist diese große Frage. Weißt du, unglaubliche Formen, Beweise für deinen Lebensstil. Was hast du davon? Was hast du, wenn du da jeden Sonntag in die Kirche gehst, in Gottesdienst gehst, was hast du davon? Aber ich darf dir noch einiges sagen. Du musst niemand was beweisen. Ich habe eines gelernt in meinem Leben, aufhören zu beweisen. Jesus hat auch niemand was bewiesen. Jesus lieferte dem Teufel keinen einzigen Beweis, auch nicht den Juden. Er sagt, dem Volk, diesem Gesindel, gibt es kein anderes Zeichen als das Zeichen von Jona. 3 Tage war er im Bauch des Fisches, auch des Menschensohn wird 3 Tage im Grab liegen und dann wird er am dritten Tag auferstehen. Aber er lieferte keine Beweise. Ungläubige Menschen, ihnen musst du nichts beweisen, dass du ein Heiliger bist. Du musst keinen Seelenstriptease machen, die bloßstellen und sagen, schaut, ich bin ein Christ. Du musst Gott nicht auf den Tisch stellen und sagen, das ist mein Heiland. Den kannst du sowieso nicht beweisen. Gott ist ein verborgener Gott, ein unsichtbarer Gott. Du musst dir auch kein schlechtes Gewissen einreden lassen, wenn du es nicht beweisen kannst. Und ich sage dir ein Geheimnis aus meinem persönlichen Leben. Je mehr du mit dem Heiland lebst, desto weniger kannst du den Heiland beweisen. Du merkst nur, bei mir verändert sich das und ich habe Kraft, das zu tragen, zu erdulden, zu verarbeiten. Jesus hat den Juden nichts bewiesen und was zur Schau gestellt, Angriffe auf das Christentum, auf den Glauben. Auch der Apostel, die haben nichts bewiesen, sie haben Christus den Auferstandenen gepredigt. Aber bewiesen haben sie nicht, so Hokuspokus, Christus ist hier. Verstehst du? Nein, Und hat Jesus sogar verboten, zu sagen, hier ist Christus, da ist Christus, dort ist Christus, den Leuten was zu servieren, zu zeigen. Es ist schön, wenn wir Wunder und Zeichen sehen. Wir haben ja Heilungsgottesdienste gehabt und wir haben das erlebt, dass Kranke geheilt worden sind. Aber wir müssen nicht zur Schau stellen. Das ist nicht nötig. Denn wir glauben nicht aufgrund von Zeichen. Wir glauben aufgrund des Wortes Gottes. Der Glaube kommt aus der Predigt, nicht durch die Zeichen und Wunder. Und Jesus sagt, selbst wenn ein Toter auferstehen würde, würden deine 5 Brüder nicht glauben, reicher Mann. So. Jesus hat nichts zur Schau gestellt. Ich werde morgen noch daran machen, an diese Endzeitversuchung. Der hat total widersprochen. Keine Schuhe abgezogen. Der ist nicht vom Turm runtergesprungen. Der hat nicht Steine zu Brot gemacht. Du bist nur Gott verantwortlich. Und das ist so wichtig. Mach nie, bring keine Beweise. Du brauchst nicht. Denn du bist nur dem Herrn verantwortlich. Ob du stehst oder fällst, du stehst und fällst deinem Herrn. Er kennt dich. Er versteht dich. Er fühlt mit dir mit. Und dann ist es vollkommen egal, ob die anderen mit dir mitfühlen und mit dir mitgehen und dich verstehen und tragen. Er kennt dich. Ob du ihn kennst, ist eine andere Frage. Aber du musst auch ihn gar nicht groß kennen, denn er ist ein verborgener Gott. Dieser unbekannte Gott, was Paulus einmal da in Athen predigt. Gott erlaubt es, dass du gar nicht so viel von ihm siehst. Und dass die Leute sagen, ja, du bist anders, du hast was anderes, aber woher kommt das alles? Woher beziehst du diese Energie, diese Kraft, die Stärke? Weißt du, und Gott erlaubt, dass manchmal bei uns gar nicht so viel los ist. Warum? Damit wir uns nicht einbilden. Damit wir uns nicht was einreden und sagen, guck mal, mein Glaube. Aufgrund meines Glaubens habe ich ihn bekehrt, ihn geheilt, ihn befreit. Verstehst du? Es passiert zu wenig, aber es passiert doch unheimlich viel. Im Verborgenen. Wenn ich an die Stiftshütte denke in der Bibel, also da waren nur Ziegenfälle. Von außen hast du gedacht, was für ein Lump, für ein Bettler, für ein Penner haust dort in diesem Zelt. Heutzutage würde man nur Pappadeckel sehen über dieses Zelt. Weißt du, da war keine Schönheit. Äußerlich war keine Schönheit von der Stiftshütte. Etwas Primitives, so beduinenmäßig, nomadenmäßig. Aber innen drin war die Herrlichkeit Gottes in der Stiftshütte. Innen drin war die Herrlichkeit Gottes, da war alles Gold und strahlte. Sogar im Dunkeln hat sich das Licht von selbst entzündet. Muss vorstellen, wie das funktioniert. Also die Leute müssen Physik gekannt haben. Dass so plötzlich sich das Licht entzündet, die Herrlichkeit Gottes in der Stiftshütte. Entscheidend ist nicht, was draußen sichtbar ist, sondern was innen drin passiert. Und genauso das Gleiche für uns. Ich möchte auch zurückholen. Weißt du, der Teufel greift uns, dich und mich an, wenn er so viel von dir weiß. Deshalb erzähl den Leuten nicht so viel. Wenn du Zeugnis gibst, erzähl, Gott ist groß, Gott ist groß, Gott ist groß, Gott ist groß. Verstehst? Rühm den Herrn. Der Herr lebt, der Herr ist im Regiment, der hat alles unter Kontrolle und muss nicht sagen, ich habe das und das und das und das getan. Nein, je mehr du von dir verheimlichst, verschweigst, desto weniger bist du. Hast du Angriffsflächen, desto weniger Angriffsflächen. Deshalb, du musst nicht alles auf den Tisch legen. Gott will das gar nicht. Wenn sich jemand rühmt, so steht es in der Heiligen Schrift, der rühme sich des Herrn. Nicht ich. Ich habe 40 Tage gefastet und gebetet und die Herrlichkeit Gottes war da. Vergiss es. Der Herr braucht das alles gar nicht. Je mehr du von dir selbst erzählst, desto neidischer werden die Leute über dein Leben oder um dein Leben, desto eifersüchtiger werden sie, desto gieriger werden sie, desto mehr werden sie dich angreifen. Die wollen von dir dieses alles abzapfen, absaugen. Das möchten auch haben, was der hat. Und deshalb hast du viele Kämpfe. Viele Christen sind selbst für ihr Unglück schuld. Für ihre Katastrophe. Weißt du, die Christen, die nicht so weit sind, aber du erzählst, oh, in dem Herrn bin ich stark. Und da kommen sie, kannst du das machen, kannst du das machen, kannst du das machen. Plötzlich beschäftigen sie dich rund um die Uhr. Ich will dir nur sagen, rede von der Güte des Herrn. Wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Der Hass gegen die Christen mehrt sich, weil es ihnen, ja, durchaus besser geht. Christen geht es besser als den Weltmenschen. Sie erleben das Gleiche. Sie machen das Gleiche durch. Aber sie haben Energie und Kraft, durchzuhalten. Ein paar Sekunden länger am Leben zu bleiben. Sie haben eine lebendige Hoffnung. Sie verkraften manches besser, sind etwas schlau und vorsichtiger. Die machen sich Gedanken über sich selbst, was sie essen können und nicht sollen, was gut ist und was nicht gut ist. Sie sind kritischer. Sie machen sich viele Gedanken. Deshalb leben sie auch besser, weil sie sich Gedanken machen. Einmal nachdenken, über das Geld ist es mehr wert, als das ganze Jahr fürs Geld zu arbeiten. Verstehst du? Du solltest nicht nur für das ganze Geld nur rackern und schaffen. Nein, wie nehme ich ein und wie gebe ich aus? Wie teile ich mein Geld ein? Und deshalb, Christen denken darüber nach und sie teilen ihr Geld ein, sie zahlen Zehnten. Und das ist schon ein Segen. Selbst wenn es kein göttlicher Segen auf den Zehnten legen würde, ist schon ein Segen, sich einzuteilen. Haushalten. Sich sorgfältig zu sein. Und das ist, was die Ungläubigen einen nicht gönnen, dass denen glücklich geht, dass sie glücklich sind, dass sie Geld haben, dass sie noch in Urlaub fahren können, sogar manchmal sogar zweimal im Jahr. Nur nebenbei, weil sie sich einteilen, weil sie sparen. John Wesley hat einmal gesagt, als Christ sollst du so viel geben, wie du kannst, so viel behalten, wie du kannst und so viel sparen, wie du kannst. Verstehst du? Das Einteilen. Und das ist, warum die Ungläubigen, die Gläubigen hassen und so neidisch sind. Sie gehorchen den universellen Gesetzen Gottes. Sie träumen und sie setzen die Träume um. Sie arbeiten an sich selbst. Sie leben für sich selbst, aus sich selbst. So, sie schlucken nicht alles. Und darum geht es ihnen besser. Deshalb sind die Ungläubigen so neidisch und eifersüchtig auf die Christen. So wie der Teufel auf den armen Hiob. Der war nicht arm, der war zu super reich. Aber der, Herr, du segnest ihn, der hat Erfolg, sein Vieh vermehrt sich, seine Kinder gedeihen wie die Pilze und so weiter. Aber er war gottesfürchtig. Der hat aufgepasst, dass er nichts falsch macht. Die Juden wurden auf Paulus eifersüchtig und verfolgten ihn, weil er mehr Erfolg hat gehabt als sie mit ihrer Synagoge. Versteht? Paulus predigt und plötzlich bekehren sich die Heiden, eine große Freude, die klatschen in die Hände, singen Halleluja. Und bei uns, da jammern sie und klagen sie und beschweren sich. Wer Gott dient, hört mir gut zu, wer Gott dient, ihm gehorcht, der wird gesegnet, dem geht es gut, auch wenn es ihm schlecht geht. Verstehst du mich? Dem geht es gut, auch wenn es ihm schlecht geht. Der hat alles, was er so braucht. Der ist dankbar, der ist zufrieden. Und das ist schon das Geheimnis eines gottseligen Lebens. Er ist dankbar. Danke, Vater, für diesen Tag. Danke für diesen Kanten oder Knirstle oder wie ihr das auch sagen möchtet. Danke für das Wasser. Danke, dass wir so viel haben, obwohl wir nicht viel haben. Weißt du, dankbare Menschen sind glückliche Menschen. Die haben das Geheimnis des Lebens entdeckt. Sie genießen das Leben. Ich werde nie vergessen, in Jugoslawien, wir kommen da unter Tito noch damals zu einem armen Bruder da in Weißkirchen oder Kikinda, kommen wir dort an und eine große Familie und dann ein Glas Wasser. Die Leute haben keine zwei, drei Gläser oder fünf Gläser gehabt, sondern nur ein Glas. Das war ihr ganzes Hab und Gut. Dann eine dicke Speckschicht, ein paar saure Gurken, ein Brot, und dann sagt der Vater, nimm das, den Becher und dank Gott. Oh Gott, wir sind so reich gesegnet, wir haben alles, was wir brauchen. Als er so betete, habe ich gedacht, Bruder, du warst noch nie im Westen. Du hast gar nicht gesehen, wie üppig hier bei uns das Leben ist. Aber der dankt Gott für das. Und er war so gesegnet. Ich habe noch nie so gesegnete Menschen gesehen, dass für ein Stück Speck, eine Essiggurke und ein Stück Brot Gott so preist und dankt. Dankbare Menschen sind gesegnete Menschen. Deshalb ist es klar, dass die verfolgt werden. Den kannst du segnen. Nimm ihm das mal weg und du wirst sehen, der wird dir im Ansicht absagen, hat er Teufel zu Gott über Hiob gesagt. Der wird dir absagen. Klar. Deshalb versucht der Teufel, alles zu vernichten, dass dem Hiob Hören und Sehen vergeht. Aber dieser Hiob, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, Halleluja. Und er macht weiter. Der hält sich nicht auf. Auch wenn er verliert, ist er noch ein glücklicher Mensch. Eines von den glücklichen Menschen auf dieser Erde. Lass dir gut gehen, als Kind Gottes. Versuch nicht da, dich einzuengen. Ich muss vorsichtig sein. Nein, lebe dein Leben. Das, was Gott dir geschenkt hat, was Gott dir gegeben hat, gebrauche das. Auch wenn die ganzen Antichristen und die ganzen Ungläubigen dich hassen. Der Hass gegen das Christentum wird in der Endzeit enorm sein, weil auf der Welt wird Not sein. Aber Gott will dich seinen segnen. Und ich werde nie vergessen, Bruder Popov war bei uns mal in der Gemeinde. Der war hier im Krieg in Kreuzberg da hinten, hat er seine Gemeinde gehabt, aber da kam er aus USA, so als Senior, und hat uns besucht. Und er hat gesagt, hier habe ich die schönsten Erlebnisse in der Kriegszeit gemacht. Die Stadt war zerbombt, aber er als Bulgare durfte hier bleiben und hat seine Gemeinde betreut. Und seine Gerda, die haben Geschwister in der Gemeinde gehabt, und die armen Geschwister gehen immer da, wo Brot ist. Weißt du, und die dachten vielleicht, in der Gemeinde gibt's was zu essen oder was weiß ich, was auch war. Auf jeden Fall, und die Gerda ladet die Geschwister, die dort im Gottesdienst waren, kommt nach Hause, wir wollen noch zusammen essen heute. Und dann hat Bruder Popov sich gesagt, also Gerda, wir haben nur noch einen Kanten Brot. Also, wie willst du die Leute versorgen hier? Dann hat er gesagt, Gott wird uns helfen, wir beten und so weiter und so. Haben sie gebetet, hat über das Knirzle gebetet, die Hände draufgelegt, und die haben gegessen, hat die Geschwister, die dabei waren, und da blieb noch was übrig. Wenn die Notzeit da ist, wenn Schwierigkeiten da sind, der Gläubige wird von Gott durchgetragen. Da gibt's wieder Brotvermehrung, so wie bei der Witwe in der Bibel. Verstehst du, jeder kann dann sagen, ja, guck mal, die. Nein, die hat geglaubt und Gott vertraut. Und den Elia versorgt. Und die hat 18 Monate Brot und Öl gehabt. Und gut gelebt? Die. Weißt du, das ist nämlich in den Krisenzeiten, der Endzeit wird so eine Not sein, teure Zeiten. Und wir gehen diesen teuren Zeiten jetzt entgegen. Warte mal, da wird noch viel mehr als nur Orangensaft teurer. Und Whisky oder sonst noch was. Oder irgendwelche Motorräder. Die Autos werden teurer, alles wird teurer. Aber da werden wir als Christen lernen müssen, zu beten. Die Autos zu segnen, damit sie länger halten. Und vieles andere mehr. Wir werden so viel erleben, dass die Kleider nicht durchgewetzt und die Schuhe nicht durchgelaufen sind, dass wir 2 Jahre die gleichen Schuhe tragen können, ohne dass die Sohle durch ist. Gott kann Wunder tun. Das hat er getan, 40 Jahre in der Wüste, seine Kinder versorgt. Ja, die. Lass dir nichts vormachen. Bleib cool. Reg dich nicht so auf über die Gottlosen. Lass dich nicht diskriminieren und beleidigen. Gott wird dich auch durch wenig durchbringen. Gott kann durch viel dich durchbringen und versorgen. Gott kann auch durch das Wenige, das bisschen Öl und das bisschen Mehl. Du wirst Wunder erleben. Wir gehen einer wundersamen Zeit entgegen in der Endzeit. Dass die Ungläubigen auf die Christen neidisch werden. Bei denen funktioniert es, obwohl sie da genau das Gleiche machen werden. Der Segen Gottes ist, was den Unterschied ausmacht. Denn die haben schon vorher die Zufluchtsstätte gebaut. Die haben schon vorher göttliche Lebensversicherung abgeschlossen. Die haben schon vorher das alles in die Wege geleitet, was jetzt passiert. Da kannst du nicht nachher kommen, oh Gott, hilf, der liebe Gott lässt sich nicht missbrauchen als fünftes Rad oder als Reserverad. Nein, wer Gott dient, der wird auch in der Endzeit gesegnet, durchgetragen. Der Teufel will nur, dass du dich aufregst, und jede Aufregung schadet unserer Seele. Bleibe ruhig, bleibe cool. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Der liegt auf dem Boden und kratzt sich, hat die Pest, Blattern, also voller Geschwüre, ist dem Tode nahe, dieser arme Hiob. Aber ich weiß, mein Erlöser lebt. Dir geht's so, wie es deiner Seele geht, auch in Krisenzeiten. Auch in teuren Zeiten, auch in schwierigen Zeiten. Der Teufel will dich nur aufregen. Bleibe ruhig. Du musst, weißt du, wenn der Teufel zu dir kommt und dich anklagt und so weiter, sag ihm sein Schicksal. Lieber Teufel, du gehst in die Hölle. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Du musst dich nicht aufregen über ihn. Ich komme nachher zum Schluss, wenn wir darauf zurückkommen. Er ist besiegt, hat die Schlacht verloren. Der bauscht nur auf, und das sind die ganzen Auswüchse, Angriffe gegen das Christentum. Da wird alles aufgebauscht, alles zu einem Drama gemacht. Und er will dir nur Minderwertigkeitskomplexe einreden. Wahre Christen werden heute bedroht, lächerlich gemacht, als altmodisch bezeichnet, als Hinterwälder. So, was weiß ich, wo die auch herkommen, diese ganzen Hinterwälder. Weißt du, wenn du dein Leben auf das Wort Gottes gründest, und da solltest du jetzt anfangen zu tun, jetzt ist die angenehme Zeit, nicht erst, wenn es nachher kriselt, jetzt solltest du diese Versicherung abschließen, diesen Vertrag mit Gott machen, einen Bund mit ihm schließen. Weißt du, aber der Teufel kommt und sagt, das ist alles altmodisch, was du machst. Ja, die Alten haben es überlebt. Und ich sage dir eins, die Jungen sind noch nicht durch. Aber dir kommt noch was zu. Und ich möchte nicht in dieser Generation drinstecken, was da auf die Menschheit noch zukommt. Wer nicht so spricht wie die Regierung und so weiter, der ist gleich ein Hassprediger. Lass doch die Leute reden, was sie wollen. Weißt du, da frage ich mich immer, weißt du, die wollen alle so tolerant sein und sprechen von Meinungsfreiheit, aber du darfst nicht deine Meinung sagen. Und weh, wenn du deine Meinung sagst, da wirst du bestraft. Weh, du denkst noch, du darfst nicht einmal mehr denken. Und du kannst nicht einmal deinen Lieben deine Meinung sagen. Nämlich so viele Verräter sind unter uns. Paulus schreibt sie, und Judas schreibt es auch. So viele, die spionieren, was die sagen. Und dann erzählen sie eines Tages, so wie bei Jesus. Wir haben gehört, er hat gesagt, man soll dem Kaiser keine Steuern zahlen. Aber der hat nur gesagt, gib dem König, was dem König gehört, und gib Gott, was Gott gehört. Aber wir haben es gehört, und weißt du, die Juden haben es verstanden. Und dann legen sie alles falsch aus. Die drehen dir noch das Wort im Mund um. Du musst aufpassen, was du sagst. Die Juden haben den Christen verboten, damals, als sie den armen Mann geheilt haben, in den Namen Jesu zu predigen, zu heilen, ist es heute auch verboten. Ich weiß noch, als sie nach Berlin kam, ich habe in der BZ, glaube ich, war es BZ, habe ich angekündigt, Heilungsgottesdienste in der neuen Nazarethkirche. Dann sagt die Zeit, der Verleger schon gleich war frei weg, Herr Matudis, die können keine Heilungsgottesdienste bringen. Wir dürfen nicht für die Heilung werben. Das ist ja Verstoß gegen das Heilpraktikergesetz und was weiß ich, was der mir alles erzählt hat. Ich habe gesagt, aber ich will für die Kranken beten. Ja, schreiben Sie anders, Gesundheitstage. Und es hat viel besser geklungen als Heilungsgottesdienste, Gesundheitstage. Und dann hat er gefragt, was machen Sie so? Ich spreche zuerst mal über das positive Denken, dann über das Gebet, über Gott und Glauben. Und dann bete ich noch mit den Leuten, also Gesundheitstage. Und dann haben sie ganz gut veröffentlicht, diese Anzeige. Verstehst du? Heilungsgottesdienste, du darfst das hier gar nicht bei uns in Deutschland sagen. Ist ja verboten. Du darfst vieles nicht sagen. Und so auch die Juden damals. Und du siehst, welcher Geist die Welt regiert. Immer noch der alte Geist von damals, von Palästina. Redet nicht in den Namen Jesu. Sagt nichts von Jesus mehr. Und was haben sie gesagt? Die gehen raus, erfüllt vom Heiligen Geist und schießen los. In dem Namen Jesu haben wir den Sieg. Halleluja. Und die wurden bedroht, ausgepeitscht. Du, das war noch nie einfach, von Jesus zu reden. Du denkst, das ist so einfach heutzutage? Nein, der Teufel, du kannst über alles reden, aber ja, nicht über Jesus. Und du musst dich in Acht nehmen vor den Zionisten. Und die beeinflussen unsere Regierung und so weiter. Verstehst du, was alles so ist? Die Politik. Der Teufel spielt nicht fair, in aller Liebe. Er will, dass wir die Bösen tolerieren. Aber die Bösen tolerieren uns nicht. Verstehst du? Die tolerieren uns nicht. Weißt du, die Christen werden gehasst. Null Toleranz. Das darfst du nicht bringen. Bruder Matthäus, doch, ich nehme mir diese Redefreiheit. Ich war lang genug unter Sozialismus, Kommunismus und Stalinismus. Ich weiß, wir haben die Freiheit und wir gebrauchen diese Freiheit und wir sind klug und ohne falsch. Wir versuchen uns durchzumogeln. Ich werde nie vergessen, als ich in der DDR da gepredigt habe, mal, ich habe ständig die Stasi-Leute mir auf die Pelle gehabt. Ständig waren sie hinterher, was machen sie, wo gehen sie heute hin oder mit wem sind sie heute zusammen gewesen, alles mögliche gefragt. Und dann habe ich gedacht, ich pirsch mich nach vorne. Dann stehe ich auf der Kanzel und ich sage, ich danke Gott, dass in den letzten 40 Jahren vom deutschen Boden kein Krieg ausgegangen ist. Die waren so begeistert. Am nächsten Tag in Ludwigslust da beim Bruder Leverenz, haben sie sogar einen Bus zur Verfügung gestellt. Die Kirche hat keine kaputte Fenster gehabt, sogar die Fenster verglast. Verstehst du? Weil da einer aus dem Westen kam und sagte, wir sind Gott dankbar, dass in den letzten 40 Jahren kein Krieg vom deutschen Boden ausgegangen ist. Seid klug und seid ohne falsch. Genau das ist, was wir lernen müssen, auch als Christen. Schlagfertig zu sein, nicht auf den Mund gefallen zu sein. Weißt du, den Leuten ein bisschen ein Stückchen entgegenzukommen, aber nicht alles sagen, was du denkst und willst. Staatstoleranz. In unserem Land, da, weißt du, wird das Land aufgefressen, vermischt, vermengt. Ich weiß nicht, wo das hingeht. Vielleicht ist Frau Merkel nicht mehr lange Kanzlerin. Da kriselt ja ganz stark und ganz mächtig. Vielleicht wachst du auf und dann hörst du, dass sie das nicht mehr ist und nicht mehr kann und nicht mehr schafft. Jetzt hast du noch den Willen. So, was sind die Grundbedürfnisse des Menschen? Der Mensch sucht Sinn, sucht Geborgenheit. Und das haben die Christen alles bei sich selbst. Sie sind geborgen in Gott. Und wenn mir Seele und Leib verschmacht, so bleibst du dennoch mein Gott und so weiter. Und der Teufel möchte dir deinen Glauben absprechen, dich erschüttern. Ich weiß nicht, ob du das merkst, aber also bei mir probiert es. Und wenn du etwas für Gott tust, greift er dich an. An der Substanz. An deine Gesundheit, an dein Geld, an deine Familie und deine Finanzen. Aber ich sag dir eines, es ist hart, was ich sag. Sei hart und lass dir nichts gefallen. Lass dir nichts gefallen. Auch wenn es in der Bibel steht, wenn dich jemand auf eine Backe haut, schlägt dann wieder auf die andere Backe. Das ist nicht für die Weltmenschen. Das hat Jesus speziell gesagt in der Synagoge. Wenn du geistliche Gespräch hier führst und mit Menschen redest, mit einem Rabbiner sprichst, dann wenn er dir, und ein Rabbiner darf dir eine Ohrfeige geben, wenn du ihm widersprichst, dann wieder auf die andere. Denn er soll wissen, du stehst anders. Aber das gilt nicht für die Welt draußen. In der Welt, da musst du dich durchsetzen und kein Dummkopf sein. Hier darfst du nicht tolerant sein und menschengefällig sein oder kriechen oder irgendetwas dulden. Da musst du hart sein. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, heißt es in der Bibel. Ja, wo kämpft man das? Draußen im Alltag. Aber in der Gemeinde, wenn da dich ein Bruder auf die einen Watschen gibt, dann sagt Bruder, hier ist die andere Seite auch. Das gilt für die Gläubigen, dass wir einander lieben, einander tragen, einander nicht böse sind. In der Gemeinde, in der Synagoge. So, Paulus widersprach öffentlich der jüdischen Heuchelei des Petrus. Das ist hart, was da passiert. Da steht sogar, dass in der Bibel widersprach. Und Petrus ist still und hat geschwiegen, hat nichts gemacht. Galater Kapitel 2, Vers 11. Als aber Kephas nach Antiochien kam und widerstand ich ihm ins Angesicht. Also praktisch ein Watschen gegeben. Ins Angesicht. Bruder Petrus, Bruder Kephas, das ist nicht in Ordnung, was du da machst. Denn er hatte sich ins Unrecht gesetzt. Denn bevor einige vom Jakobus kamen, hat er sich mit den Heiden zusammengegessen und sich zusammengesetzt und mit ihnen geredet und aus dem gleichen Topf gegessen. Und dann erfürchtete er sich vor denen, die aus der Beschneidung kamen. So steht es im Galaterbrief, steht es in der Bibel, 2000 Jahre schon. Also in der Gemeinde darfst du dich ermahnen lassen. Musst du sogar. Auch von deinem Bruder, deiner Schwester. Auch wenn du, ja, Paulus war kein super heiliger Apostel, der ist später dazu gekommen, als eine Spätgeburt. Und ermahnt einen Apostel, die Säule der Gemeinde Jesu damals in Jerusalem. Und mit ihm heuchelten auch die anderen Juden, sogar dass selbst Barnabas verführt wurde, mit zu heucheln. Du siehst also, wie und wo benimmt man sich wie? Denk drüber nach. Was, nimm die Scheinheiligen nicht so ernst. Und hier, Petrus widersprach nicht. Es heißt nicht, dass Petrus mir widerstand und sagte, Saulus oder Paulus, was erlaubst du mich? Mich, reifen Bruder in Christus, zu ermahnen? Mich? Wo ich doch mit dem Heiland 3 Jahre gegangen bin, sogar von Gott berufen worden bin, als ein Fels, darauf er sein Haus baut, was erlaubst du? Nein, er ließ sich von seinem Bruder was sagen. Und das ist Gemeinde. Wir sind Freunde, wir sind Geschwister, wir sind eine Familie. Wir dienen dem gleichen Herrn. Es ist so wichtig. Weißt du, Angriffe auf das Christentum, wo kommen die Angriffe her? Wenn es wirklich geistliche Sache ist, Glaubenssache ist, Gemeindesache ist, dann müssen wir uns korrigieren lassen, Korrektur auch annehmen, wenn es nötig ist. So. Du darfst überhaupt nicht achten oder auf diese Scheinheiligen ganz besonders Rücksicht nehmen, so ihre Kommentare, was sie dann im Facebook oder irgendwo schreiben, oder die Fernsehzuschauer in irgendwelche Diskussionen. Weißt du, diese Leute, die so Kommentare im Facebook schreiben und so heilig und super sind, denn ich möchte da ein paar Worte auch darüber sagen. Weißt du, sie sind so super fromm, du denkst, der liebe Gott selber spricht hier. Aber diese Leute gehen in der Regel nicht in den Gottesdienst. Diese Leute bleiben sonntagmorgens im Bett liegen. Und dann wollen sie den Christen helfen, die sonntags in den Gottesdienst gehen, Gottes Wort hören, Opfer bringen. Wahre Gläubige, sie nehmen sich so viele Mühen auf sich, weil sie ihren Glauben ernst nehmen. Verlasst nicht eure Versammlungen. Für diese Penner im Bett, gerade dann schreiben sie um 10 Uhr, schreiben sie da, wo der Gottesdienst im vollen Lauf ist, da schreiben sie nachher Artikel und Kommentare und putzen dich darunter. Ich nehme diese Leute nicht ernst, in aller Liebe. Die sind nicht echt. Echte Christen stehen zu ihrem Glauben. Und ich bewundere jeden Gläubigen, der seinen Glauben ernst nimmt. Und mir ist jeder Mensch wichtig, der seinen Glauben ernst nimmt und zu dem steht, was er sagt. Auch ein Moslem, in aller Freiheit. Denn ich schätze diese Leute, nicht die Terroristen, aber die wahren Gläubigen. Und Gottes Volk ist überall. In jedem Volk, das Gott fürchtet, ist ihm angenehm. So, aber diese Facebook-Freunde und diese Bettnässer, geistliche Bettnässer oder Penner, verstehst du, die sind nur bei den großen Event, großen Veranstaltungen, Konferenzen, da sind sie vorne an. Und dann posten sie ihre Bilder, wo sie alles waren, wo sie da tanzen und wedeln. Sie sind nicht mit Seele, Geist und Leib dabei. Aber die, die in Gottesdienst sonntags gehen, die sind treue Gotteskinder. Ich habe in Stuttgart einen Bruder gehabt, in der Gemeinde. Der wusste nicht, welche Gemeinde ist jetzt die richtige. Denn er dachte, wenn eine Gemeinde entrückt wird, dann möchte er bei der Gemeinde sein, die entrückt wird. So, und war ganz schlau, glaube ich, 4, 5 Gemeinden hat er jede so im Monat rundum besucht. Jeweils je nach Bedarf. Und da treffe ich mal in der Straße, in Stuttgart-Münster, auf der Straße beim Einkaufen und sage, Bruder, ihr habt dich vermisst letzten Sonntag. Dann sagt er, ja, ich war im Geist bei euch. Aber dann rutscht mir etwas raus und habe gesagt, lieber Bruder, wenn du nächstes Mal im Geist bei uns bist, bring auch den Körper mit. Es ist nur im Geist. Und viele sind nur im Geist bei uns in der Versammlung oder im Geist nur da, wo Christen zusammenkommen. Und die wissen nicht, wie wichtig die Gemeinschaft der Heiligen ist. Da gibt es Watschen. Da gibt es Rippenstoße. Da gibt es Spannungen, dass dir jemand auf die Hühneraugen tritt, dich kränkt und beleidigt. Und da musst du schlucken. Denn wenn du im Bett liegst, dann musst du nicht schlucken. Da verschluckst du dich höchstens. Weißt du, sie wissen, und sie haben es nicht begriffen, dass ohne geistliche Gemeinschaft kein geistliches Leben gibt. Du brauchst Impulse. Und du brauchst ein Zeichen. Ja, der lebt auch noch. Mann, der ist auch noch auf dem Weg. Der liebt auch den Herrn Jesus. Die alte Schwester, der alte Opa, der junge Bengel. Ah, der liebt den Heiland. Guck mal, die sind noch am Leben alle. Arm sind die Menschen, die nur einen Kopfhörer haben und an diesem Kopfhörer hängen. Wir brauchen die Gemeinschaft, dass der Heilige Geist zu uns redet. Weißt du, Gott kann auch durch Kopfhörer sprechen. Ja, ich kenne einen Pastor aus Melbourne in Australien, der eine ganz tolle Gemeinde. Und der hat gebetet, lieber Gott, oh, ich will diese Gemeinde bauen und so weiter, ich brauche Mittel. Und der reichste Mann, der geizigste Mann von Melbourne macht Jogging und plötzlich hört er über einen Kopfhörer, geh zum Pastor sowieso und gib ihm so, was er alles braucht, um seine Gemeinde zu bauen. Und so weiter. Und der hat schon einen Herzinfarkt gehabt vorher. Und dann er joggt und dann geht er und sagt, Pastor, ich komme zu dir. Ich habe eine Stimme gehört. Das kann auch passieren. Und schön wäre es, wenn es überall passiert, sowas passiert, dass Gott durch den Kopfhörer spricht. Mein Kind, gib mir dein Herz, gib mir dein Geld, gib mir deine Kraft, gib mir deine Zeit. Aber das passiert ganz selten. In der Gemeinde plötzlich, da passiert es. Wir brauchen in der Teestube Mitarbeiter, wir brauchen beim Putzen Mitarbeiter, wir brauchen dort und dort und so weiter Mitarbeiter. Da kann es passieren, dass du plötzlich den Ruf Gottes bekommst. Oder wir feiern Gottesdienst und dann spricht der Heilige Geist, sondert mir aus, Bruder, Schwester, sowieso für das Missionsfeld, wo auch immer. So. Aber viele Menschen wissen nicht, was wahrer echter Glaube ist. Du brauchst echte Menschen. Und jeder Mensch hat etwas Göttliches in sich, ist ein wandernder Gott. Jeder Gläubige hat Christus in sich, hat den Heiligen Geist in sich, hat den Vater in sich, ist ein Kind Gottes. Und wir müssen diese Begegnungen pflegen mit unseren Brüdern und Schwestern, dass wir uns gegenseitig ermutigen und nicht entmutigen. Weißt du, du brauchst Geschwister, die dich herausfordern, die dich provozieren, auch wenn du manchmal dumm vorkommst, aber es ist wichtig, dass du sagst, ja, guck mal, der Bruder, die Schwester, was die tragen und was verkraften und ich bin so ein Waschlappen. So, Angriff auf das Christentum ist mein Thema. Ich will nicht vom Thema abweichen. Du brauchst Menschen, die dir auch ab und zu mal auf die Nerven gehen. Verstehst du mich? Die bringen dich zur Heiligung. Die bringen dich zum Sieg. Die bringen dich zum Durchbruch. Menschen, die dich anregen oder aufregen, die dich korrigieren, die widersprechen. Hier lernst du eine echte Toleranz. Weißt du, dann musst du dir anhören, was der da erzählt. Und du musst schlucken und nicht widersprechen. Das ist mit der Ohrfeige. Das Akzeptieren, ja. Echte Christen sind normaler als alle anderen Menschen, in aller Liebe. Und das ist nämlich, das stört dir, dass dieses alles, dass dir nichts ausmacht. Dass die immer noch in die Gottesdienste gehen, wo sie einander bitte kritisieren, übereinander schwätzen und einander verdammen und verurteilen. Aber der geht immer noch hin und sitzt sogar noch in der ersten Reihe. Weißt du, die meisten Frommen, denen fehlt die Gabe der Geisterunterscheidung. Satan will dich angreifen und greift dich an und du musst lernen, durchzuhalten. Ich bleib. Erst wenn die mich rausschmeißen, dann gehe ich. Aber ich bleib. Und du wirst verletzt und gerade durch die Verletzungen kommt manches raus. Es klingt hart, was ich sage. Ich spreche als Pastor. Ich bin schon über 50 Jahre Pastor im pastoralen Dienst, was ich alles gesehen habe, wie der liebe Gott arbeitet. Und Gott will immer das Beste für uns. Lob und Dank. Der Teufel macht dich auf Fehler und deine Schwächen aufmerksam. Er findet überall, in jeder Suppe ein Haar. Und er arbeitet so lange, bis du einen Splitter in des Bruders Auge siehst oder in deines Auges jemand sieht, verstehst du? Das brauchen wir. Wir brauchen Korrektur. Deshalb sagt uns die Bibel, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Wie hat er uns angenommen? Als Lumpen. Und was hat er aus uns gemacht? Wie hat er an uns gepflegt und gearbeitet? Denn niemand ist vollkommen. Aber er macht uns vollkommen. Such nicht eine vollkommene Gemeinde, da bist du falsch hier bei uns. So, Angriffe auf das Christentum. Der Teufel bewirft die Gläubigen mit Dreck und Müll und Schmutz und Nebensächlichkeiten und dummes Zeug. Er will dich nur zu zermürben. Er will dich zerstören. Lass dir nicht deinen Schneid nehmen. Weißt du, was das ist? Bisschen bayerisch, glaube ich. Schneid, so, dass du auftrumpfst, dass du sagst, nee, mit mir nicht. Lass dir deinen Schneid nicht nehmen. Selbst wenn du mal Fehler machst oder gemacht hast. Johannes Kapitel 10, da ist die Geschichte, wo Jesus erklärt, wozu er gekommen ist. Sein Ziel ist, die Werke Satans zu zerstören. Und die Werke Satans sind überall. Nicht nur draußen auf der Straße, auch noch unter vielen Christen, was sie also mitnehmen, den ganzen Ramsch. Und Jesus kam, um all das zu beseitigen, was uns lähmt, was uns ausschaltet, was uns blockieren möchte, dass wir diese Dinge ablegen. Deshalb, auch wenn es Angriffe da sind, und diese Angriffe werden da sein, lass dich nicht entmutigen. Es hat alles einen Zweck. Denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Verstehst du? Gott will dein Leben retten. Und es ist nicht zwecklos. Satan greift alles an, was er kann. Deine Gesundheit. Aber du sagst, ich lebe, weil Jesus lebt. Ich glaube und halte an ihm fest. Satan greift dein Geld an, deine Arbeit, deine Familie. Aber eines darf er nicht, deine Seele antasten. So wie beim Hiob. Tast es seine Seele nicht an, mein Lieber, wenn ich das sehe. So hat Gott geredet. So, Angriff auf das Christentum. Viele haben Angst, verkriechen sich und trauen sich nicht, aus dem Loch rauszugucken. Denken, oh, kann schon wieder ein Schuss losgehen. In der Bibel ist ein Gebet, das Jesus gesagt hat, bittet. Weißt du, was sollen wir bitten? Und von ihm haben wir die Bitten. Er sagt, ich will euch die Bitten geben. Was sollt ihr beten? Was wollt ihr beten? Was müsst ihr beten? Und er sagt, die Ernte ist groß, aber wenig sind der Arbeiter. Das ist ein Gebet Jesu Christi. Ein Gebet, das alle Christen sprechen möchten und sollten. Angriffe auf das Christentum. Der Grund ist, der Teufel hat so viele Christen entmutigt. So vielen Gaben liegen brach, weil sie nicht trauen, sobald sie die Gabe zustande bringen oder produzieren oder was machen, da werden sie gleich kritisiert. Das ist nicht vom Heiligen Geist, Schwester. Das ist nicht vom Heiligen Geist, lieber Bruder. Also, Gott erlaubt, dass wir Fehler machen. Und deshalb wird nicht geweissagt, wird nicht prophezeit, wird nicht mehr gedient, so wie man Gott dienen sollte, weil ständig Kritik da ist. Bei uns nicht. Das ist alles von unten. Bittet den Herrn der Ernte, dass die Gaben eingesetzt werden, dass wieder ja der Neid und die Eifersucht überwunden wird, dass wir uns nicht da aussetzen diesem Neid und so weiter. Gott will, dass wir über unser Schatten springen und unsere Gaben gebrauchen. Ich werde nie vergessen, ich habe in Heilbronn eine Schwester gehabt, die hat viel so geweissagt und prophezeit. Sie hat wirklich die Gabe der Prophetie gehabt. Aber einmal hat sie Blödsinn zusammen geweissagt. Und dann haben sie Leute erzählt, oder so kamen die Leute, Älteste sogar zu mir und sagten, Bruder, mach du das, die Schwester ist nicht im Heiligen Geist. Und dann haben wir die Schwester zur Rede gestellt. Da habe ich gesagt, gut, wir werden miteinander reden. In der Bibel heißt es, lass zwei oder drei weissagen und die anderen lass prüfen. Und dann haben wir die Schwester eingeladen. Da habe ich gesagt, Schwester, das, was du da erzählt hast, und das war Blödsinn, was sie erzählt hat. Weißt du, die Sache kam so raus, weil wir haben beim Abendmahl immer viele Chorusse gesungen, weil bis das Kelch durch ist und bis das Brot durch ist, haben wir viele Chorusse gesungen. Und dann bringt sie, so spricht der Herr, meine Kinder, ich habe was gegen euch, dass ihr so viel singt beim Abendmahl. Ja, aber das ist vorher, Sonntag, also Monat vorher, als wir das Abendmahl hatten, ging sie zum Klavierspieler und sagten, Gerhard, mir gefällt es nicht, wenn du so viel Chorus spielst. Aber der hat sich nicht korrigieren lassen, der hat sich da nach unserer Liturgie, nach unserer Art und Weise, wie wir Gott dienen, Gott anbeten und preisen, hat sich da gehalten. Jetzt bringt sie eine Prophetie. Und jetzt, dann sagt der Gerhard zu mir und sagt, Bruder Johannes, ich kann das nicht akzeptieren, das war nicht vom Herrn. Denn Monat vorher kam sie zu mir, dass sie das nicht gefällt. Und wir haben geredet. Und wir haben geredet, Schwester, das war im Fleisch. Siehst du es nicht? Also du warst Sonntag da, zuerst mal hast du dem Bruder gesagt, dass er nicht so viel Chorusse singen sollte, anstimmen sollte. Und jetzt weissagst du. Dann hat sie gesagt, ja, weißt du, Bruder Johannes, das war mein Fleisch. Und wir haben vergeben. Und die Schwester hat nachher noch schöner geweissagt, noch besser. Nicht nur das, was sie sich gedacht hat, ihr Wunschdenken. Nein, aus dem Herzen, was der Heilige Geist gesagt hat. Und wir sollen einander dienen, verstehst, Korrektur annehmen und einander gebrauchen. Weißt du, das Christentum wird verrufen durch blöde Leute, dumme Leute, die sich nicht sagen lassen, die nichts einstecken wollen, die keine Korrektur annehmen. Und das ist, worauf der Teufel triumphiert. Und jeder, wenn wir für Gott arbeiten, wir machen Fehler. Da fallen Späne und Funken und was weiß ich. So. Die meisten Christen können keine Konfrontation mit irgendwie ertragen. Sie denken, da tastet die Gesalbten des Herrn nicht an. Verstehst du, so steht's? Aber was das ist, alles Gesalbte des Herrn, das ist noch so viel. Jeder Gläubige, jeder, der den Heiligen Geist hat, ist ein Gesalbter, hat die Salbung. Ganz nur nebenbei. So, viele Christen wollen sich nicht mehr auseinandersetzen. Deshalb so wenig Arbeiter im Weinberg Gottes. Sie wollen nicht ständig kritisiert werden, verlacht werden, verspottet werden und was weiß ich. Die wollen das nicht mehr. Komm, lass die anderen, lass die Jungen machen, bis sie ihr Pulver verschossen haben. Aber es ist wichtig, dass wir bleiben beständig in der Apostellehre, beständig im Dienen, beständig im Brotbrechen, beständig im Prophezeien, beständig im Werk des Herrn. Die meisten Christen suchen nur Sicherheit. Sie wollen keine Risikos mehr. Angriff auf das Christentum ist mein Thema. Sie suchen Schutz. Sie wollen ja nur ihr Fell retten. Hauptsache, ich komme in den Himmel. Aber wie heißt es in der Bibel? Einer diene dem anderen mit der Gabe, die er empfangen hat. Einfach, dass wir dienen. Aber es tut manchmal weh. Und deshalb haben wir so viele Feiglinge und Weichlinge unter uns im Volk Gottes. Sie kämpfen. Aber keine echten Kämpfe, sondern nur, damit sie Frieden haben, damit sie ihre Ruhe haben. Das ist, was die meisten Gläubigen tun. Und dann wundern sie sich, wenn sie dann unterernährt sind. Wir müssen unsere Alltagsprobleme bewältigen. Angriffe auf das Christentum. Trotz allem, trotz den Schwierigkeiten, dem Teufel zum Trotz. Und die Frage ist, es passieren so viele Dinge bei uns in unserem christlichen Leben. Wie reagiere ich darauf? Wie reagiere ich darauf, wenn meine Gesundheit angegriffen wird, wenn meine Beziehungen zerstört werden, wenn meine Finanzen den Bach runtergehen, wenn ich meinen Beruf aufgeben muss oder was auch immer ist? Wie reagiere ich? Nicht was passiert, sondern meine Reaktion. Wie reagiere ich, wenn mich meine Vergangenheit mich einholt, wenn ich angezweifelt werde, wenn ein lieber Mensch stirbt? Wenn ich unter Stress bin, fast ausgebrannt, leer. In unserem christlichen Abendland ist so viel Bibelfeindlichkeit da. Weißt du, soll das für mich sein? Meint der Herr das wirklich so? Ja. Gott sagt, stehe fest, bleibe unerschütterlich, nimm immer mehr zu im Werk des Herrn. Und wenn das der Fall so wäre, dass du immer ständig permanent zunimmst im Werk des Herrn, dann wird es kein Mangel an Arbeiter in der Ernte sein. Da werden die Leute einander auf die Füße treten. Ich will Gott dienen. Ich will rausgehen auf die Straße. Ich will für Kranke beten. Ich will. Und ich mache das. Die Bibel sagt weiter, das ist Angriff auf das Christentum. Die Liebe wird bei vielen erkalten. Die Ungerechtigkeit wird überhand nehmen. Stell dir mal vor, wir sind mittendrin. Frag die Christen, wie viel Liebe da ist. Da kommen die Leute, wir brauchen mehr Liebe, mehr Liebe. Kinder Gottes, wir brauchen mehr Liebe. Und dann wird über Liebe geschrien, gedichtet, gesungen, gefleht und gejammert. Aber das fängt bei mir selber an. Wie viel Liebe habe ich? Habe ich Liebe? Kann ich meine Feinde lieben? Kann ich so wie dieser Bruder in Passau, was ich miterlebt habe, da steht der Bruder ganz groß, ein Ältester der Gemeinde, und sagt, Geschwister, ich muss euch die Wahrheit bekennen. Ich kann nur die lieben, die mir sympathisch sind. Und ich muss euch ehrlich sagen, viele sind mir nicht sympathisch. Und ihr auch wahrscheinlich nicht. Verstehst du, das sind ganz einfach nur noch eine Handvoll, was übrig bleibt. Aber Gott will, dass wir auch die lieben, die sympathisch und unsympathisch sind. Christen, jetzt noch ein paar heilige Kühe will ich schlachten. Gott helfen wir. Weißt du, mein Vater hat immer so einen schönen Spruch gehabt, fürs Geld tanzt auch der Teufel. Viele Christen, sie wollen nur Wohlstand und Gottes Segen haben und vergessen ganz was anderes, was Gott will. Gott will nicht nur immer unser Wohlstand und den Segen und den Erfolg und Gemeindewachstum und alles sowas so, ja, was das Wunschdenken der Christen ist, Welterweckung. Du wirst schockiert sein, was ich dir jetzt sage. Das ist Schlafpulver vom Satan. Erfolg, Wohlstand. Das ist alles biblisch. Weißt du? Und der Teufel nimmt das, was in der Bibel ist, und bauscht es auf. Weißt du, plötzlich Viele Christen fallen im Schlaf, im Trance. Erfolg. Oh, guck mal, Gott segnet uns auch. Siehst du es nicht, dass Gott uns segnet? Ich sage euch eines, Erfolg kann auch sogar ein Betrug Satans sein. Gott segnet, du bist gesund, dir fehlt gar nichts. Aber eigentlich ist es nur Schlafpulver. Denn Menschen suchen Erfolg, Gesundheit, aber sie suchen nicht Gott. Eine Tragödie. Das sind Angriffe gegen das Christentum, dass unsere Prioritäten falsch gesetzt und gestellt sind. Der Wille Gottes ist, dass unser Leben verändert wird und nicht weiter so. Es wird ein großes Erwachen eines Tages geben unter den ganzen erfolgreichen Christen. Das war alles nur Luftblase. Erfolg, Erfolg, Erfolg. Ich werde nie vergessen, in Heilbronn habe ich eine liebe Schwester gehabt. Sie waren Geschäftsleute. Der Mann hat Chips verkauft für ganz Deutschland, war der Generalvertreter von so einer Chipsfirma, also Kartoffelchips. Die hatte verkauft für ganz Deutschland, also war ein führendes Geschäft, Geschäftsmann. Und dann hat die Frau, seine Frau immer in der Gemeinde gesagt, Brüder, betet für meinen Mann, dass er Erfolg hat, dass er Erfolg hat, dass er Erfolg hat. Und was ist passiert? Der hat Erfolg gehabt, aber dann ist er fremdgegangen, hat sich scheiden lassen. Sein Leben war verfuscht. Also die Familie saß da, das Haus wurde verpfändet, versteigert. Erfolg, Erfolg. Dass ich sagte, hätte mein Mann Misserfolg gehabt, wären wir alle noch zusammen, hätten wir unser Häuschen gehabt, hätten wir Frieden gehabt. Misserfolg. Deshalb, Erfolg ist nicht immer das Absolute. Es wird ein großes Erwachen geben. Diese Luftblase, dieses Fata Morgana, plötzlich ist es eine Täuschung. Das war nicht das, was wir suchen. Nur materieller Erfolg, was wir brauchen geistlichen Erfolg. Mit uns selber. Ohne Zweifel. Wir dienen einem großen und mächtigen Gott. Einem reichen Gott. Halleluja. Das ist er. Aber das muss uns nicht das Absolute sein. Wonach wir immer trachten. Das Erste und Wichtigste sollte das Reich Gottes für unser Leben sein. Und der Teufel versteht es so raffiniert, dass es mir in diesen Tagen, wo ich jetzt über die Endzeit spreche, mit Wohlstand die Kinder Gottes zu versauen, zu verderben. Denn ist nur der Wohlstand das Wichtigste, dass sie in Frieden leben können, schöne Tage haben können. Was nützt es, wenn wir alles haben, positiv und erfolgreich sind, aber die Seele geht verloren. Die Seele. Du betest nicht mehr. Du hast keine Beziehung zum Herrn. Du weißt, oh, wie lange ist es schon her, dass ich mit Gott gesprochen habe, dass der Heilige Geist mit mir geredet hat. Das angebliche, segensreiche und siegreiche Leben vieler Christen ist nur Theater. Entschuldigung, da wird so viel Theater gespielt. Weißt du, hinter den Kulissen sieht das ganz anders aus. Da plärren sie, da sind sie Hunde elend, hilflos. Und der Teufel hat sie reingelegt. Das war nicht alles, was wir gesucht haben. Das war nicht alles. Der Teufel kommt immer als Aufklärer, nicht als Bösewicht und Verderber. Er kommt als Freund und Helfer. Das könntest du haben. Gerade diese Versuchungsgeschichte, denk drüber nach. Die schlimmsten Angriffe erlebt das Christentum durch das verdrehte Evangelium, wo die Prioritäten verschoben werden. Nicht mehr der Herr ist das Wichtigste, sondern mein Rubel, Dollar, Euro. Durch falsche Erkenntnisse, die nicht mehr Buße und Bekehrung beinhalten. Weißt du, wir sollten mal über uns mal weinen. Herr, guck mal, ich habe versagt. Ich habe geschwiegen, wo ich hätte reden sollen. Ich habe nicht gebetet. Ich habe einfach das durchgehen lassen. Das Wesentliche fehlt. Das sind, weißt du, wir sind so beschäftigt, dass wir zu dem Wesentlichen gar nicht kommen. Was nützt es, wenn du die Welt evangelisierst und selber nicht evangelisiert bist? Alles nur so oberflächlich, äußerlich. Nur irgendjemand nachgemacht, jemand kopiert, weil der auch das macht, verstehst du? Vieles ist bei vielen Menschen nur verstandesmäßig, weil der das macht, mache ich auch. Angriffe gegen das Christentum, das ist schlimmer als du denkst, verstehst du? Dieses ganze Kopieren, und manchmal sind die Kopien echter als das Original. Verstehst du, aber es wird alles kopiert. Und dann wundert sich das bringt mir nichts. Jesus kam und diente in Knechtsgestalt, in Demut und Bescheidenheit. Philipper Kapitel 6 lese ich hier. Er achtete es nicht, als ein Raub Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Wo ist denn das? Wo sind die ganzen Knechte und Mägde? Alle möchten nur Herren sein und Damen. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tode, ja bis zum Tode am Kreuz. Gottes Wille ist, dass wir völlig unser eigenes Leben aufgeben. Das ist der Wille Gottes. Angriff gegen das Christentum. Das passiert in der geistigen Welt, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten, Gewalten und Mächte, die uns ausschalten wollen. Der größte Feind des Glaubens, das bist du selbst. Dein Ego, dein Fleisch, dein Ich. Nur, du willst alles nur in eigener Regie machen, verstehst du? Und genau das ist die Verführung der Christenheit. Ich will nur positiv bekennen und dann hämre und hämre und hämre. Jesus, er legte seine Herrlichkeit ab, so gründlich und vollkommen wie nur irgendetwas. Hast du auch schon deine Herrlichkeit abgelegt, was es auch immer ist? Dann bist du, wenn du es noch nicht abgelegt hast, bist du noch nicht Christus ähnlich. Bei den ganzen Wohlstandschristen ist die Verführung so geschickt. Man betont zwar Jesus, wie die Politiker das C, CDU, CSU, verstehst du? Und so, sie betonen Jesus, aber sie folgen Jesus nicht. Dort spricht man von Rechten. Du hast ein Recht, du kannst fordern. Ich habe kein Recht. Ich kann nichts fordern. Alles, was ich bin, bin ich, soll ein Gnade und nochmals Gnade und abermals Gnade. Paulus sagt in 1. Korinther 11, Vers 3, ich fürchte aber, ja ich auch, ich fürchte aber, sagte er, ob nicht etwa, so wie die Schlange in ihrer List einst die Eva täuschte, auch eure Gedanken verderbt würden. Ich spreche über das Angriff gegen das Christentum, dass auch eure Gedanken verderbt würden, hinweg von der Herzenseinfalt und Lauterkeit, die auf Christus Jesus gerichtet ist. Diese Herzenseinfalt, nicht Dummheit und Torheit. Nein, so kindlich. Aber, lieber Vater, Herzenseinfalt und so weiter, Lauterkeit, Klartext, Ehrlichkeit. Die Angriffe auf die Christenheit ist alles nur Täuschungen und da wundert man sich nachher, wenn die Menschen enttäuscht sind. Man wird nur äußerlich wunderbar. Oh, großartig. Aber innerlich ist alles faul. Ich bin schon von manchem Apfel enttäuscht gewesen. Rot sieht er aus, wunderbar ist. Und dann beißt du rein, das ist alles wurmig und faulig. Und so sind viele Christen äußerlich schön rund, gesund, perfekt. Aber innen drin ist der Wurm. 2. Korinther Kapitel 11, Vers 3. Wenn jemand euch einen anderen Jesus verkündigt, als den wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. So steht es in der Bibel. Ein anderer Jesus, der was anderes will, als der wahre Jesus, der da war, der ist der Teufel. Der andere Jesus ist der Teufel. Hier ist Christus, da ist Christus, dort ist Christus. Den meisten Christen fehlt der Durchblick. Wo ist Jesus? Weder da noch dort. Hier in unserem Herzen. Wo niemand sieht. Wo niemand sieht. Und vielen fehlt der Durchblick. Und die merken nicht, dass du ein anderer Jesus am Werk bist. Bist du der Sohn Gottes? Ja. Und da wird gleich eine Maschine losgelassen. Der Gläubige hat gegen äußere und innere Feinde zu kämpfen. Nicht nur die äußeren, auch die inneren. Die Angriffe Satans sind mannigfaltig und mannigfach. Weißt du, wir sollen gehindert werden, so zu leben, wie Gott es will. Ich weiß nicht, ob du das merkst oder weißt, um was es hier geht. Der Teufel benutzt zuerst die alltäglichen Dinge, unsere täglichen Bedürfnisse. Du hast Hunger, mach doch aus diesen Steinen was. Mach was. Er setzt gegen uns ein, meistens unsere Familie und Freunde, unsere eigenen Hausgenossen, die sind die schlimmsten Feinde, deine Verwandten. und wir fordern Beweise. Und wir müssen lernen, hier dem Teufel zu widerstehen, keine Kompromisse zu machen, keine falsche Toleranz. Gefälligkeiten zahlen sich nicht aus. Ich weiß nicht, ob du diesen Spruch kennst, aber ich predige immer wieder darüber. Gefälligkeiten zahlen sich nicht aus. Der Teufel will uns nur vom Kurs abbringen. Und deshalb, wir müssen ihm widerstehen, seine Taktik durchschauen. Mach was. Na, mach was. Seine Angriffe richten sich gegen unseren menschlichen Geist. 2. Korinther Kapitel 10, Vers 4 und folgende Verse. Und die Waffen unserer Ritterschaft sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zum Zerstören. Jetzt pass auf. Nicht so, oh lieber Heiland, bitte segne. Zum Zerstören von Festungen, so dass wir Vernunftsschlüsse zerstören, Entscheidungen, Festlegungen zerstören und jede Höhe, die sich wieder die Erkenntnis Gottes erhebt und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam Christi. Alles, was sich so erhebt, Nase hoch, Kopf hoch, ich bin besser. Die Ziegen, die fressen das ganze Pflanzenabdach, deshalb ist im Orient kaum ein grüner Zweig mehr zu sehen. Weißt du, Satan will uns abhalten, Jesus zu gehorchen. Das ist unter meiner Würde. Also weißt du, Bruder, was du da sagst. Sein besonderes Betätigungsfeld ist immer unser menschlicher Geist. Der Teufel kann nicht die Gedanken lesen, aber der Teufel kann uns Gedanken einpflanzen. Die Gedanken sind frei, du kannst denken, was du willst. Also mir ist alles erlaubt, aber er kann Gedanken einpflanzen. Oft durch Vermutungen oder da bombardiert er dich mit verschiedenen Vorstellungen, was gegen Jesus ist. Also das kann ich nicht annehmen. Bevor wir siegreich sind und sein können, müssen wir zuerst mal mit den falschen Vorstellungen aufräumen, bei uns selbst. Diese ganzen Fantasiegebilde, Festlegungen, bei mir nicht, ich nicht. Der Satan versucht uns mit Täuschung zu Fall zu bringen. Viele Sünden werden zuerst in der Vorstellung, in der Fantasie im Kopf begangen, geplant und dann ausgeführt. Viele Christen erkennen das Werk Satans nicht. Also ich kann den Bruder nicht ausstehen. Oder die Schwester nicht schmecken. Und schon fängt es an. Weil dir etwas an ihr nicht gefällt oder an ihm. Wir müssen lernen, nicht alles anzunehmen, nicht alles so ernst zu nehmen, nicht alles gleich zu dramatisieren, tolerant zu sein, unserem Bruder, unserer Schwester gegenüber, auch anderen Menschen gegenüber. Das sollt ihr machen. Die Angriffe, die Versuchungen Satans kommen meistens in Form von Gedanken. Du bist das, was du denkst. Und dir geht es nachher, wie du denkst. Alle satanischen Angriffe werden über Gedanken verarbeitet und produziert und erzeugt. Deshalb, Angriff gegen das Christentum ist das Denken. Deine und meine und unsere Gedanken. Weißt du, da hörst du, da erzählt der Heiland dem Petrus, ich werde gekreuzigt. Dann sagt unser lieber Bruder Petrus, Herr, das widerfahre dir nicht. Du siehst uns schon, Jesus sagt, Satan, da hinter mir. Du siehst, zuerst redet er voll Heiligen Geistes und du siehst, wie das so schnell nebeneinander liegen kann. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann, das widerfahre dir nicht. Satan hinter mir. Oder Judas, Ischariot, das Öl hätten wir verkaufen können, eine Bibelschule machen oder den armen Leuten, den Flüchtlingen was geben können. Und du siehst, und Satan erfüllte sein Herz. So schnell geht es. Angriff gegen das Christentum, gegen dein Glauben. Diese Reaktion, wo ich vorhin sagte, auf die Reaktion kommt es an. Auf Gedanken, die du dir machst und die Schlüsse, die du dann ziehst. Glaub nicht alles, was du denkst. Prüfe deine Gedanken. Denke göttlich. Und göttlich ist das Kreuz. In aller Liebe. Nicht Halleluja. Und Glory, Glory, Glory. Das Kreuz. Aber nach dem Kreuz kommt die Auferstehung. Wenn man sich auf seine Gedanken konzentriert, sind die Augen nicht mehr auf unseren Herrn Jesus gerichtet. Das denke ich, Satan. Nein, das widerfahre dir nicht, Herr. Das kann nicht der Teufel sein. Ich meine nur gut. Sogar das Gute kann teuflisch sein. Lass dich nicht vom Ziel abbringen. Lebe furchtlos. Weißt du, der Hiob, seine Probleme kamen. Was ich befürchtet habe, das hat mich getroffen. Seine Gedanken, die haben das alles angezogen, wie ein Magnet. Meine Viecher werden geklaut. Meine Kinder werden sterben. Meine Gesundheit geht vor die Hunde. Angst ist die Visitenkarte Satans. Weißt du, der lässt seine Visitenkarte bei dir zurück. Immer, wenn du seine Visitenkarte annimmst, wirst du nach kurz oder lang einen Besuch von ihm bekommen oder einen Anruf. Angst ist eine Visitenkarte Satans. Deshalb steht in der Bibel, gib dem Argen keinen Raum. Fürchte den Teufel und er kommt. Und da leiden so viele Pfingstler und Charismatiker, die haben vom Teufel mehr Respekt als vom lieben Gott. Die sehen hinter jedem Busch einen Dämon. Oh, da sitzt auch schon wieder einer. Hinter jedem Busch. Ja. Und dann fürchten sie sich. Und ich möchte noch etwas sagen, bevor ich zum Schluss komme. Angriff auf das Christentum. Fürchte dich nicht vor dem Teufel. Weißt du, in dem Moment, wo du dich vor ihm nicht fürchtest, sondern sagst, groß ist der Herr, groß ist der Herr, groß ist der Herr, kriegt er Angst und geht stiften. Weigere dich, Angst anzunehmen. In 1. Johannes 3, Vers 8 heißt es, wisse, dazu ist der Sohn Gottes gekommen und erschienen, die Werke Satans zu zerstören. Wisse, dass überall, und jetzt pass auf, dass überall, wo Jesus der Herr erscheint und hingeht, und wo er gepriesen wird und wo der Name Jesus erwähnt wird, da geht der Teufel weg, verschwindet. Da ist für ihn kein Platz. Hält er das nicht aus, verkraftet er nicht. Dort, weißt du, dort passieren die Werke des Teufels, wo Jesus fehlt, wo der Lob Gottes fehlt, wo Dankbarkeit fehlt. Weißt du, der Teufel ist völlig zerstört, er ist am Boden. Der Satan ist besiegt, für mich auf jeden Fall. Was du denkst, das ist mir Schnuppe. Weißt du, die Zeit seines Sieges ist vorbei. Satan ist entwaffnet, der Schlange ist der Kopf zertreten nach der Bibel. Er ist besiegt, er ist ein geschlagener Feind, er ist ein besiegter. Und deshalb muss ich den Kerl nicht ernst nehmen, er ist besiegt. Und ich lebe vom Sieg Jesu. Und Angriffe auf das Christentum, lass dich nicht vom Feind jagen und treiben, sondern du sollst aufstehen und du sollst den Feind jagen. Und du sollst vorwärts gehen. Und du sollst den guten Kampf des Glaubens kämpfen. Und du, lebe also furchtlos. Gib dem Argen keinen Raum. Nimm seine Visitenkarten nicht an. Sagst Dankeschön, also ich will mit ihnen nichts zu tun haben. Also, wenn du seine Visitenkarte annimmst, dann ruft er dich morgen an. Respektiere nicht. Und deshalb das große Problem bei vielen Christen ist, die sind selber schuld. In aller Liebe selber schuld, wenn es ihnen dreckig geht. Die nehmen den Teufel viel zu ernst. Du sollst Gott fürchten und Gott lieben und Gott dienen. Und du wirst merken, wie Gott zu dir steht. Lebe furchtlos. Und lass dich von dem Ziel nicht abbringen. Jesus ist da. Und wo Jesus ist, da werden die Werke des Teufels zerstört. Halleluja. Himmlischer Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für den Glauben, den wir haben. Auch wenn wir vielen Angriffen ausgesetzt sind. Auch wenn wir Schwierigkeiten und Kämpfe haben. Wir wissen, dass Jesus Sieg bleibt ewig ausgemacht. Halleluja. Danke, Jesus. Segne auch meine Geschwister, wo sie auch immer sind, wo jemand krank ist, wo jemand Schwierigkeiten hat, wo jemand Probleme hat. Hilf, dass sie erkennen, dass du ein großer Gott bist. Halleluja. Du bist ein großer Gott, ein mächtiger Gott, ein reicher Gott. Du bist das Beste für deine Kinder. Und ich segne alle, die vom Hause Gottes sind. Hilf, dass sie entdecken den großen Namen Jesus. Groß ist der Herr. Amen.